Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Ich denke, Ökonomen und ökonomisches Denken bestimmen heute maßgeblich, was Fortschritt ist. Wer in einer begrenzten Welt an unbegrenztes, exponentielles Wachstum glaubt, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom.
Wer bestimmt, was Fortschritt ist?
Wir riskieren heute, dass die ganz vielen kleinen und großen Fortschritte, die es gibt, stets, dass die sich eben nicht zu etwas summieren, was man dann Fortschritt im Singular nennen könnte, sondern zu einem ganz großen Rückschritt zur Zerstörung der Lebensgrundlagen, auf denen die ganzen Fortschritte basieren.
Neue Wege in eine zukunftsfähige Welt. Ein Bericht vom 26. Ernst-Mach-Forum in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von Martin Bernhofer.
Die optimistische Idee des Fortschritts zielt auf eine kontinuierliche Verbesserung der menschlichen Lebensverhältnisse. Um die Zukunft dieser Idee scheint es heute aber nicht mehr allzu gut bestellt zu sein. Einerseits gibt es ohne wissenschaftlich-technischen Fortschritt keinen Wohlstand. Andererseits ist die menschliche Zivilisation in Gefahr, durch die unbedachten Folgen des Fortschritts ihre eigenen Grundlagen zu zerstören. Der Begriff wird deshalb zunehmend einer kritischen Revision unterzogen. Zur Debatte steht vor allem die lineare Fortschrittsidee, durch die sich Forschung und deren Förderung nach wie vor legitimieren. Doch wer definiert, was Fortschritt ist? Bleibt genügend Spielraum für die Frage, welchen Fortschritt eine Gesellschaft will und wie sich dieser zukunftsfähiger gestalten lässt? Darüber wurde im Ernst-Mach-Forum in der vergangenen Woche diskutiert.
Der Fortschritt macht Portemonnaies aus Menschenhaut.
Michael Hagner, Professor für Wissenschaftsgeschichte an der ETH Zürich, zitiert Karl Kraus.
Der Fortschritt feiert Pyrrhus-Siege über die Natur. Fortschritt impliziert stets, dass es auch Verlierer gibt, nämlich diejenigen, auf deren Kosten sich andere bereichern, eben aus Menschenhaut Portemonnaies machen. Die ökonomische Dimension des Fortschritts betrifft nicht bloß die Unternehmen, also die Wirtschaft, die sich daran bereichern, sondern auch uns, Konsumenten, die wir von billigen Angeboten profitieren. Das ist bei in China gefertigten Kleidungsstücken, Spielzeug, Apple-Computern und so weiter nicht anders und gilt auch für die Tiere, die als preiswertes Schweine- oder Hühnerfleisch auf unseren Tellern landen. Zum anderen, die Natur lässt sich nicht besiegen. Wer denkt, dass Ausbeutung der Ressourcen, Abholzen von Regenwäldern, Verschmutzungen aller Art kostenlos zu haben sind, der setzt die Zukunftsfähigkeit der Menschheit aufs Spiel.
Wenn heute immer noch viel von Fortschritt die Rede ist, hat das nicht nur mit ökonomischen Interessen verschiedener Einflussgruppen und ganzer Staaten zu tun. Es gibt auch tiefer liegende Gründe, wie ein historischer Rückblick belegt.
Die Idee eines wissenschaftlichen und technischen Fortschritts findet sich bei Francis Bacon im frühen 17. Jahrhundert mit der Maßgabe, Wissen ist Macht. Das heißt, dass die Subordination der Natur zur Perfektibilität des Menschen beiträgt. Schaut man genauer hin, was Bacon für epochale Fortschritte hält, so sind es der Buchdruck, das Schießpulver und der Kompass. Also keineswegs wissenschaftliche, sondern technische Neuerungen, die von Praktikern herrühren. Die Wissenschaft musste zur Technik aufschließen und nicht umgekehrt. Bacons Konzept bzw. Aufforderung wäre nie so einflussreich geworden, wenn es nicht am Ende der Aufklärung um 1800 zu einer Universalisierung des Fortschrittskonzepts gekommen wäre. Fortschritt wird zum entscheidenden Motor der Geschichte, wird also selbst zu einem Agenten, mehr noch ein Agens der Hoffnung, dass an die leer gewordene Stelle des religiösen Erlösungsbedürfnisses tritt.
Dieses universale Fortschrittsversprechen, das einer Vereinigung der Menschheit dienen soll, bezeichnet Heinrich Heine als Ersatzreligion. Diese Diagnose hat Bestand. Die quasi religiöse Aufladung des Fortschritts ist für den Wissenschaftshistoriker Michael Hagner auch der Grund dafür, dass der Fortschrittsbegriff trotz aller Rückschläge bis heute noch nicht ad acta gelegt ist.
Egal, ob quasi kostenloser Atomstrom in den 1950er und 1960er Jahren oder Internet und Open Access in unserer Zeit, wissenschaftlich-technische Ermöglichungen werden immer wieder mit religiös aufgeladenen Heilserwartungen amalgamiert. Nur in dieser Verbindung ist die Fortschrittsidee so resilient, dass sie der vielfältigen Kritik seit dem 19. Jahrhundert, der Katastrophen und enttäuschten Hoffnungen des 20. Jahrhunderts, von den Weltkriegen über den Holocaust und die Atombombe bis Tschernobyl, zu widerstehen vermag.
Dass Fortschritt einen Horizont für gesellschaftliche Hoffnung bietet, sollte aber nicht dazu führen, negative Folgen und Irrwege auszublenden, die sich in der Praxis daraus ergeben können. Michael Hagner hat dazu beim Ernst-Mach-Forum drei Thesen formuliert.
Erstens, Fortschritt ist nicht linear, er ist nicht unumkehrbar und er ist stets mit Folgekosten verbunden. Selbst eine so eindrucksvolle Fortschrittsgeschichte wie die Entdeckung der Antibiotika zeigt, Infektionskrankheiten sind nicht ausgerottet worden. Im Gegenteil, durch Antibiotika werden sogar neue Probleme geschaffen. Von der Digitalisierung der Welt lässt sich das Gleiche sagen. Zweitens, die seit dem 19. Jahrhundert diagnostizierte Ungleichzeitigkeit des Fortschritts in den verschiedenen Bereichen der menschlichen Kultur erzeugt immer wieder Konflikte, die am ersten dadurch beherrschbar werden, dass kein Einzelfortschritt mit einem Universalisierungsanspruch ausgestattet wird, sondern in den komplexeren soziokulturellen, ökonomischen und politischen Zusammenhang menschlicher Belange eingebettet wird. Ein Einzelfortschritt muss somit eher ökologisch abgefedert als imperial implementiert werden.
Vor allem aber, meint Michael Hagner in seiner dritten These, sollte die Vorstellung aufgegeben werden, dass Fortschritt zur Perfektion oder Glückseligkeit der Menschheit führt.
Besser, als es den Gesellschaften in West- und Mitteleuropa jetzt geht, wird es vermutlich nie werden. Fortschritt oder Zukunftsfähigkeit könnten viel eher bedeuten, das Schlimmste zu vermeiden und einigermaßen über die Runden zu kommen.
Der Schweizer Autor und Wissenschaftsjournalist Marcel Hengi hat in einem aktuellen Buch Fortschrittsgeschichten zusammengetragen, kritisch analysiert und daraus Lehren für einen guten Umgang mit Technik abgeleitet. Nicht nur in Erfolgsgeschichten der Technik, sondern auch in anderen großen Fortschrittserzählungen sind oft Widersprüche verborgen. Das gilt auch für eine Geschichte der Freiheit und anderer westlicher Werte, die unvollständig ist, solange man Teile der Wirklichkeit ausblendet.
Solange man ausblendet, beispielsweise, dass der Autor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ein Sklavenhalter war und dass der Staat, der auf dem Fundament dieses freiheitlichen Dokuments entstanden ist, die größte Sklavenökonomie hervorbrachte und mittels Landraub und Genozid expandierte in Nordamerika. Oder allgemeiner gesagt, wenn wir den Aufstieg, und das ist ganz gewiss ein sehr großer Fortschritt gewesen, der Aufstieg der Werte, die uns heute so wichtig sind, wie Freiheit, wie Menschenrechte, Demokratie in den westlichen Gesellschaften anschauen, dann ging dieser Aufstieg einher mit einer wirtschaftlichen Expansion, die ihrerseits auf der Missachtung genau dieser Werte beruhte. Diese wirtschaftliche Expansion beruhte auf Sklavenarbeit in den Amerikas, Landraub in den Amerikas, Menschenraub in Afrika, Zerstörung sozialer Strukturen in Asien und Pauperisierung von Hunderttausenden von Fabrikarbeiterinnen und Arbeitern in Europa.
Wer bestimmt dann aber, was Fortschritt ist? Aus dieser Sicht ist die Antwort für Marcel Hengi klar. Es sind die Sieger. Andere sagen, es ist der Markt, ein Mechanismus, der immer das Beste auswählt. Das Bessere würde sich damit automatisch gegen das Gute durchsetzen.
Diese Sichtweise impliziert eine Zwangsläufigkeit von Fortschritt. Das Bessere setzt sich automatisch durch, wenn man nur den Markt spielen lässt. Das impliziert auch, dass es sowas wie eine natürliche Abfolge von immer Besserem überhaupt gibt, eine gewisse Zwangsläufigkeit. Ich glaube, wenn man gerade die Geschichte der Technik anschaut und der technischen Fortschritte, dann zeigt das deutlich, dass daran fast gar nichts stimmt. Es ist nicht so, dass das Bessere sich mehr durchsetzt. Es ist nicht so, dass es eine Zwangsläufigkeit von Fortschritt gibt. Wenn man schaut, wie unterschiedliche Gesellschaften mit gleichen Herausforderungen umgegangen sind, dann haben die jeweils unterschiedliche Lösungen gefunden. Das heißt, es hätte eigentlich immer auch anders kommen können.
Der Fortschrittsbegriff hat deutlich an Glanz verloren und erscheint manchen sogar als korrumpiert, betont Marcel Hengi. Das hat auch zur Konjunktur eines alternativen Begriffes beigetragen, der Innovation.
Wenn Sie die Bestände von Google Books durchforsten und zählen, wie die Worthäufigkeiten sich verteilen, dann sieht man, dass der Begriff des Fortschritts, die Verwendung des Begriffs Fortschritt in den letzten 30 Jahren stetig abgenommen hat und fast gegengleich hat der Begriff der Innovation, der übrigens im Deutschen erst seit ungefähr 50 Jahren existiert, den gab es gar nicht vorher, dass dieser Begriff immer zugenommen hat. Man könnte jetzt sagen, okay, Fortschritt ist derart korrumpiert, Innovation ist der neutralere Begriff. Ich verteidige den Fortschrittsbegriff trotzdem noch gegen Innovation, weil die Innovation gerade in ihrer Inhaltslehre behauptet nichts anderes, als dass alles, was neu ist, gut ist. Und das, glaube ich, das ist eine fatale Betrachtungsweise.
Und so stellt sich also die Frage, wie werden Zukunftstechnologien, überhaupt Technologien, als mit Gesellschaft interagierend beschrieben. Das heißt, die Frage entsteht, kann technischer Fortschritt überhaupt zu sozialem Fortschritt beitragen? Das ist nun wiederum eine Frage, die sich Ingenieure selbst kaum stellen.
Nicole Karafüllis ist Wissenschafts- und Technikphilosophin an der TU Braunschweig. In einem aktuellen Projekt befasst sie sich mit Zukunftstechnologien in der Landwirtschaft, mit Samenbanken und der Sammlung genetischer Ressourcen. Dabei geht es auch um die Frage, ob Fortschritt vor allem technisch definiert sein muss.
Allgemein lässt sich die Frage, ob technischer Fortschritt zu gesellschaftlichem Fortschritt beitragen kann, eher bejahen. Kaum jemand will zurück nach 1800, trotz einer, wie wir es vor allen Dingen über Hollywood bekommen, doch bedrohlichen Mittelalterbegeisterung, wo auf einmal alles so viel authentischer war, ja, und keiner mehr an den Dreck und die Krankheiten und die niedrige Lebenserwartung denkt. Ja, also es gibt so eine gewisse Regression, die auch von den Medien bedient wird. Trotzdem kommt es auf die genauere Ausbuchstabierung an, was Technik und Gesellschaft eigentlich bedeuten soll. Technischer Fortschritt ist immer mit Ambivalenz und Paradoxie einhergegangen. Fortschritt ist nicht linear, er ist umkehrbar, aber auch er ist gebrochen.
Technik führt immer zur Standardisierung. Große technische Systeme, die sich durchgesetzt haben, geben einen Rahmen vor, der die weitere Entwicklung bestimmt. Sie definieren damit auch einen Pfad, von dem ein Abweichen in der Folge immer schwieriger wird. Pfadabhängigkeit nennt das die Technikphilosophin Nicole Karafüllis.
Das heißt, ein einmal eingeschlagener Weg ist kaum noch umzukehren. Er ist zu diversifizieren, aber er ist schlecht umzukehren, anders als die Idee des Fortschritts insgesamt. Und das führt nun wiederum zu einer für mich jedenfalls immer wieder belustigenden Paradoxie, dass nämlich große technische Systeme überhaupt keine Innovation generieren. Weil sie müssen ja den einmal gewählten Standard eigentlich immer weiter verbessern. Das können Sie gut daran sehen, dass natürlich alle Produkte, denken Sie ans Automobil, über die Jahre immer ähnlicher werden.
Die Technikgeschichte zeigt, dass sich nicht immer die zukunftsfähigen Alternativen durchgesetzt haben. Der Schweizer Buchautor Marcel Hengi nennt als Beispiel die Geschichte des Verbrennungsmotors im Wettbewerb mit dem Elektromotor.
Um 1900 gab es drei Antriebsarten des Autos, die miteinander konkurriert haben. Das häufigste war das Elektroauto, das zweithäufigste war das Dampfauto, also Lokomotiven auf Straßen. Das dritthäufigste erst war der Verbrennungsmotor. Der Verbrennungsmotor hat sich dann im Verlauf des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts durchgesetzt, der war einfach attraktiver.
Aus der Sicht Hengis sind es nicht in erster Linie technische Gründe, die zur Durchsetzung des Verbrennungsmotors führen, etwa das enorme Gewicht der Batterie der Elektromotoren, sondern ebenso soziale Entscheidungen.
Mit dem Verbrennungsmotor wurde ein System hervorgebracht. Also das Auto kann man ja nicht isoliert betrachten, sondern das Auto ist ein System, das besteht aus Fahrzeugen, aus Infrastrukturen, aus Mentalitäten, aus Institutionen. Und die wurden über die letzten 100 Jahre mit dem Verbrennungsmotor und mit den Stärken des Verbrennungsmotors geprägt. Die Stärken des Verbrennungsmotors ist eben hohe Kraft, große Reichweite. Das sind die großen Stärken. Das waren keine Kriterien um 1900 fürs Auto, weil für was hat man das Auto gebraucht? Für die Langstrecken hat man die Eisenbahn gehabt. In fast allen industrialisierten Ländern um 1900 waren die Eisenbahnen besser ausgebaut als heute. Man hatte ein gutes Langstreckenverkehrsmittel. Man brauchte die Autos dann für den Nahverkehr, also zum Bahnhof und vom Bahnhof. Wenn sich dieses System durchgesetzt hätte, das Elektroauto, dann behaupte ich, hätte sich das eben das ganze System mit den Stärken des Elektromotors entwickelt. Und dann hätten wir heute wahrscheinlich immer noch ein System Langstrecken, Eisenbahn, Kurzstrecken, irgendwelche elektrischen Fahrzeuge, die dann vielleicht ein paar wenige PS hätten. Benz hat mal gesagt, ein Auto braucht nicht mehr als 6 PS.
Auch in einer Welt, in der Zukunftstechnologien neuen Fortschritt versprechen, gibt es noch Bereiche, die sich einer vollständigen Technisierung entziehen, betont die Technikphilosophin Nicole Karafüllis. Sie verweist auf eines ihrer Forschungsgebiete, das Putzen.
Dieser Bereich interessiert mich, weil ich es verblüffend finde, dass man immer noch per Hand sein Bett selber machen muss und auch noch mit Seife und Eimer und Lappen putzen muss, wohingegen man gleichzeitig den ganzen Tag hört von Roboterisierung und wird es noch Menschen geben und Transhumanismus und so weiter und Nanotechnologie. Also es gibt sozusagen immer diese Bereiche, die sich einer Technisierung, warum auch immer, widersetzt haben. Auf die aber immer gehofft wurde, dass man nämlich weniger arbeiten muss, und zwar auch bei der Hausarbeit.
Eine aktuelle Entwicklung im Zeichen des technischen Fortschritts erforscht Nicole Karafüllis in der Hightech-Landwirtschaft. Die Sammlung von Saatgut in Verbindung mit der Standardisierung pflanzengenetischer Ressourcen.
Das heißt, dass jenseits öffentlicher Debatten genetische Ressourcen eingesammelt werden, kryokonserviert, also in Kälte gelagert und für potenzielle Nutzungen sozusagen dingfest gemacht werden. Das wäre der Ausdruck. Die liegen aber nun fast alle in Entwicklungsländern, die genetischen Zentren, weshalb ein neuer kolonialer Run auf so Länder wie Mexiko, wo der Mais herkommt, Peru, wo die Kartoffel herkommt, oder Himalaya, wo der Reis herkommt, stattfindet. Und man sieht wissenschaftshistorisch gesehen eigentlich große Expeditionsteams, wie es sie schon um 1900 gegeben hat, um hier einzusammeln und sozusagen das Genmaterial verfügbar zu haben. Natürlich war die Politik nicht untätig. Es gibt das sogenannte Nagoya-Protokoll, was von allen Staatschefs intensiv verhandelt wird und schützen soll, dass die Entwicklungsländer, die ja sehr schlechte Erfahrungen schon mit dem Hergeben von Pflanzen gemacht haben in der Vergangenheit, das Eigentum behalten. Aber dieses Protokoll ist bislang von großen Industrieländern nur marginal unterzeichnet worden. Also Österreich und Deutschland haben es unterzeichnet, aber die USA zum Beispiel nicht und Australien auch nicht. Und wenn man jetzt nochmal fragt, bedingt technischer Fortschritt, sozialen Fortschritt, so müssten wir also auch fragen, für wen?
Unter Fortschritt wird von vielen Politikern und Ökonomen immer noch vorrangig die Steigerung der wirtschaftlichen Leistung einer Volkswirtschaft verstanden. Dieser Fortschritt wird in Zahlen gemessen und als Bruttoinlandsprodukt ausgeschildert. Für die Volkswirtin und Systemanalytikerin Angelika Zahnt, Ehrenvorsitzende des Deutschen Bundes für Umwelt und Naturschutz, ist dieser Maßstab für gesellschaftlichen Fortschritt längst in der Krise. Sie hat richtungsweisende Studien über ein zukunftsfähiges Deutschland mitinitiiert und Konzepte einer Postwachstumsgesellschaft entworfen.
Dieses wirtschaftlich geprägte Fortschrittsdenken löst zunehmend die sozialen Versprechungen nicht mehr ein in den Industriestaaten. Es gibt trotz Wirtschaftswachstum Arbeitslosigkeit und die Kluft zwischen Arm und Reich geht in den Industriestaaten weiter auseinander. Vor allem aber werden die ökologischen Grenzen des bisherigen Wachstumsmodells deutlich, das mit Ressourcenverbrauch und Schadstoffemissionen verbunden ist. Und diese Krisensymptome zeigen sich dann sowohl im Klimawandel wie in der Vermüllung der Meere oder dem Verlust von Biodiversität. Über die Problemanalyse herrscht inzwischen weitgehend Einigkeit.
Über mögliche Lösungswege herrscht dagegen keineswegs Einigkeit. Ein Ansatz besteht darin, unverändert an der Fortschrittsidee des wirtschaftlichen Wachstums festzuhalten, aber auch die ökologischen Auswirkungen abzufedern und sozialen Zielen größeres Gewicht zu geben.
Stichworte für diesen Lösungsweg sind: Statt auf die Grenzen des Wachstums zu schauen, sollte man sich auf das Wachstum der Grenzen konzentrieren, vor allen Dingen durch Technik wie Geoengineering oder auch Gentechnik. Man sollte die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre für Schadstoffe steigern oder neue Lagermöglichkeiten in der Erde erkunden. Man sollte neue Rohstoffvorkommen in der Arktis und der Tiefsee erschließen und mit neuen Pflanzenzüchtungen den menschlichen Hunger und den Rohstoffhunger gleichermaßen befriedigen. Und man sollte die Konsumwelt weiter und weltweit ausbreiten, um das Wachstum fortsetzen zu können und durch technische Innovationen bei Produkten und Produktion gleichzeitig eine massive Reduktion der Umweltbelastungen zu erreichen. Das ist die Fortschrittsidee des grünen Wachstums oder nachhaltigen Wachstums, bei dem das alte Paradigma des Wirtschaftswachstums mit dem neuen Paradigma der nachhaltigen Entwicklung verbal harmonisch zusammengefügt werden. Ich denke, dass dies nicht funktioniert.
Ein anderer Lösungsweg, so Angelika Zahnt, stellt den materiellen Fortschrittsbegriff und die einseitige Fixierung des Fortschritts auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Frage. Die Abhängigkeit der Gesellschaft von kontinuierlichem Wirtschaftswachstum soll durchbrochen werden.
Weil diese Gesellschaft so abhängig ist vom Wirtschaftswachstum, ist im Konfliktfall zwischen dem Ziel des Wirtschaftswachstums und anderen Zielen wie Klimaschutz oder Gesundheit eine Priorität für das Wirtschaftswachstum quasi angelegt. In einer Postwachstumsgesellschaft als Konzept für die Industriestaaten ist Wachstum innerhalb der ökologischen Grenzen weiterhin möglich, hat aber nicht mehr politischen Vorrang. Das heißt, es gibt eine Freiheit vom Wachstum. Diese Freiheit wird nicht leicht zu erreichen sein, denn das bisherige Fortschrittsdenken, das immer weiter, immer schneller, immer mehr, hat die Gesellschaft tief geprägt. Harald Welzer spricht hier von mentalen Infrastrukturen. Eine zukunftsfähige Gesellschaft braucht neue Orientierungen zu einem weniger, anders, besser und schöner. Und das bedeutet Neuorientierungen in Kultur, Technik, Wirtschaft, gesellschaftlichen Institutionen, in der Politik und ganz individuell.
Damit sind zwei Fortschrittsbegriffe und zwei Wege in die Zukunft skizziert. Offen bleibt aber, wer darüber bestimmt, was Fortschritt ist. Das sollte nicht dem bisherigen Zusammenspiel von Expertentum, Politik und Ökonomie überlassen bleiben, meint Angelika Zahnt. Die Zivilgesellschaft sollte dabei künftig eine stärkere Rolle spielen, auch bei der Formulierung von Fragen, die zu neuen Ansätzen der Forschung führen.
Die Debatte und die Gestaltung der Zukunft braucht verstärkt eine zivilgesellschaftliche Einmischung und Beteiligung. Es braucht Studien, die mutig und visionär und ohne Rücksicht auf eigene Profitinteressen mögliche Zukünfte vorausdenken und konkretisieren. Und es braucht Projekte und Initiativen gelebter Zukunft, wie sie gerade jetzt auch wieder entstehen, in so kleinen Initiativen wie Reparaturcafés, Mehrgenerationenhäuser und Sharing Economy. Die sind soziale Innovation und ist Widerstand gegen Kommerzialisierung und Fremdbestimmung. Ein Beispiel für eine Zukunftsgestaltung von unten: die Energiewende in Deutschland. Sie hat angefangen mit dem Widerstand gegen die Atomenergie. Ein weiterer wichtiger Schritt waren Energiewendestudien von Öko-Instituten. Das Engagement von Bastlern und Pionieren der erneuerbaren Energien bis schließlich zum politischen Atomausstieg. Eine Kombination von Widerstand und Widerständigkeit, von Vordenken und Vormachen kann neue Wege zur Zukunftsfähigkeit bereiten.
Wer bestimmt, was Fortschritt ist? Neue Wege in eine zukunftsfähige Welt. Sie hörten einen Bericht vom 26. Ernst-Mach-Forum. Gestaltung Martin Bernhofer. Das Ernst-Mach-Forum ist eine Veranstaltungsreihe des Instituts für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Wiener Vorlesungen und der Ö1 Wissenschaftsredaktion. Morgen bringen wir in den Dimensionen 100 Jahre allgemeine Relativitätstheorie, Einsteins größter Wurf und wie er zum Wettlauf mit dem Mathematiker David Hilbert wurde.